Vorige Woche, wisst ihr noch, was Predigtthema war? Das sind immer so eine Fragen, ne? Es ging um Essen für viele Leute mit wenig Vorrat. Speisung der 5000. Und danach heißt es, da kamen die Leute und wollten Jesus zum König machen. Das ist einer, den wir brauchen, der uns zur Seite steht, der uns ernährt, der das uns herbeischafft, wo wir Mangel leiden. Das ist der Mann, den wir brauchen. Was macht Jesus? Nee. Ich nicht. Er geht zurück, weicht aus und geht auf einen Berg, um zu beten. Seine Jünger schickt er, ihr fahrt schon mal rüber über den See. Und als Jesus betet, weiß er, dass über dem See ein Sturm tobt. Auch in letzter Zeit ist über den See Genezareth ein Sturm getobt oder hat da ein Sturm gewütet und hat viele, viele Bäume umgerissen, Anpflanzungen, hat großen Schaden angerichtet. Das ist noch gar nicht so lange her. Und Jesus sieht seine Jünger, die sind in Not, die haben Angst, ist ja klar. Wie fiel da auch die Bootsgemeinschaft, die Bootsmannschaft bei Jona ein? Sie hatten Angst. Sie warfen alles, was übrig war, über Bord. Die Angst bestimmte ihr ganzes Denken und Handeln. Und so war es auch bei den Jüngern. Die Angst, Jesus schickt uns weg. Jetzt sind wir auf dem See, auf dem Weg. Und wir kommen auf den Befehl Jesu in Gefahr. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und dann kommt Jesus und spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin's. Er steigt ins Boot und der Sturm legt sich. Am anderen Tage sind die Leute auch um den See rumgelaufen oder rübergefahren mit ihren Booten, die sie hatten. Die haben doch gar nicht gesehen, wie Jesus losgegangen ist oder rübergefahren ist. Seine Jünger waren allein im Boot und plötzlich ist er hier. Herr, wie bist du hierher gekommen? Und dann beginnt Jesus eine lange Unterhaltung und weist sie darauf hin, dass sie etwas nötig haben. Und sie fragen ihn, und da will ich jetzt mal einen Text lesen, den ich abgeschrieben habe, und zwar nicht aus irgendeiner Bibel, sondern in der Zeitschrift Faktum habe ich einen Bericht gelesen, dass irgendjemand, ein gewisser Herr Dolle, auf einem Jahrmarkt eine Bibel gekauft hat. Die hat er gekauft, die hat ihm gefallen, hat drin geblättert, schöne Bilder. Alt ist er auch, also ist das schon was wert. Er steigert die für 300 Euro. Die Bibel wiegt 30 Kilo, also hat er auch zu schleppen gehabt bis nach Hause. Und dann stellt er die in den Schrank. Er hat sie durchgeguckt und durchgeblättert und stellt sie in den Schrank. Und dann kommt sein Sohn und sagt, ach, du hast ja da einen richtigen Schatz zu stehen. Das ist eine Bibel aus der Lutherzeit. Mit dem Urtext, der den Luther einmal in seine Übersetzungen eingebracht hat. Der wurde dann aus dieser Schrift, der damals gültig war, mit Hilfe seines Sohnes und auch anderen Computerspezialisten, wurde das dann übersetzt und aufgeschrieben und dazu von Luther immer solche Erklärungen dazu. Wenn ich die jetzt vorlesen würde, wären wir zum Mittag fertig. Aber ich will den Text mal so lesen. Nachdem die Leute ihn gefragt hatten, was sollen wir tun? Da antwortet Jesus und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, der gesandt ist, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Mose hat euch nicht Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. Denn das ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Wege solch Brot. Gib mir alle Zeit solch Wasser, dass ich hier nicht mehr herkommen brauche. Das war so die Parallele. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich hab's euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und was zu mir kommt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern des, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden darüber, dass er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, der Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es nun hört von Gott, vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater habe gesehen, außer dem, der vom Vater ist. Der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mich gesandt hat, wie mich gesandt hat der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters Willen, also wer mich isst, derselbe wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie eure Väter haben Manna gegessen und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Brot des Lebens. Es geht um drei Begriffe, die ich herausstellen möchte. Einmal sagt Jesus, wer an mich glaubt. Und dann erklärt er, was alles dazu gehört. Der hat ewiges Leben und er wird ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das kommt auch in dieser Lesung viermal vor. Und Jesus verspricht denen, die glauben und die sich auf ihn einlassen, ewiges Leben. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben, sagt Jesus. Und wie haben wir es vorhin gesungen? Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist oder eine Überzeugung ist, dann ist er tot. Glaube ist eine Sache, die von Jesus durch den Vater gewirkt wird oder durch Jesus vom Vater gewirkt wird. Es ist also nicht nur eine Gefühlssache, ich glaube ja schon und ich will das ja auch, aber irgendwie habe ich da auch meine Grenzen, komme nicht weiter. Glaube ist wirklich Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und um das zu verdeutlichen, was das bedeutet, fängt Jesus an mit dem Brot des Lebens und mit dem Aufnehmen dieses Lebens. Wer nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, und da schreibt Luther, so typisch Luther, was haben die wohl gedacht, die Juden? Die haben wohl gedacht, sollen wir den jetzt schlachten oder sollen wir den zerreißen und sollen wir sein Blut fressen, sein Blut saufen und sein Fleisch fressen? Wir sind doch keine Kannibalen. So schreibt Luther das. Ja, darum geht es auch gar nicht. So wie Jesus in vielen Dingen eben auch von himmlischen Dingen gesprochen hat, spricht er hier von himmlischen Dingen. Und er sagt ihnen, den Juden einmal, ihr versteht ja nicht einmal, wenn ich von irdischen Dingen zu euch rede, wie wollt ihr dann verstehen, wenn ich von himmlischen Dingen zu euch rede? Und genau das passiert hier. Sie hören es und verstehen doch nicht. Der sagt, ich bin das Brot und wenn ihr mich nicht esst, wenn ihr nicht mein Fleisch und mein Blut esst und trinkt, dann habt ihr keinen Teil an mir. Das hört sich schon ziemlich provokant an. Eine Provokation für die Leute, die den Sinn dahinter nicht verstehen. Wir wissen, dass Jesus nicht dazu aufgerufen hat, dass sie wirklich sein leibliches Fleisch und sein leibliches Blut aufnehmen müssen. Sondern wenn Jesus sagt, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, das heißt total. Eine totale Aufnahme, eine totale Annahme Jesu Christi. Und wie sagt es Jesus Christus? Wer in mir bleibt, in dem werde ich bleiben. Also es geht nicht um wirkliches Essen mit dem Mund und mit den Zähnen zerkauen, sondern es geht um die ganze Wahrheit des Wortes Gottes, um die Wahrheit der Person Jesu Christi in uns aufzunehmen. Die Person Jesu Christi, für die Juden, und das haben wir gehört, war er ein Mensch. Der spinnt ja wohl. Wie kann der sagen, der kommt vom Himmel? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wir wissen doch, wie er aufgewachsen ist. Wir wissen doch, dass er Zimmermann gelernt hat. Wir kennen ihn doch von Jugend auf. Und jetzt sagt er kommt vom Himmel? Na, der spinnt ja wohl. Sie wussten natürlich nicht, dass Josef nicht der leibliche Vater Jesu Christi ist, sondern dass Gott der Vater Jesu ist. Und schon als Zwölfjähriger sagt Jesus seinen Eltern, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Also Jesu hat von Anfang an, auch da, wo er öffentlich aufgetreten ist, die Sendung vom Vater bekannt und sich zu Gott bekannt und auch die Verbindung zwischen ihm und dem Vater immer wieder deutlich gemacht. Das erste Mal hat er es nur zu seinen Eltern gesagt: Wisst ihr nicht, dass ich sein muss da, wo mein Vater ist? Später hat er es dann seinen Jüngern gesagt. Dann hat er es dem Volk gesagt, wie hier an dieser Stelle, dass er vom Himmel gekommen ist und dass er nur das wirkt, was ihm der Vater gibt. Und das hat mir auch bei der Auslegung von Luther gefallen. Es kommt darauf an, nicht, dass wir Jesus als einen guten Menschen anerkennen. Es kommt darauf an, dass wir nicht nur sagen, ja, irgendwie war er schon Gott. Es kommt darauf an, dass wir es erkennen und glauben, Gott in Jesus Christus, im Fleisch gewordenen Menschen auf dieser Erde. Denn nur als dieser Fleisch gewordene Mensch konnte Jesus auch das Opfer für die Sünden der Welt werden. Denn er sagt es: Ich gebe mein Leben für diese Welt. Jesus hat sein Leben dahingegeben. Und das als Komplex, nicht nur verstandesmäßig sagen, naja, ich kann das ja schon glauben und ich nehme das schon an, sondern das wirklich verinnerlichen, Jesus in uns und wir in ihm, diese enge Verbindung, die will Jesus hier herausstellen, wenn er sagt, dass wir seinen Leib, das Brot, das vom Himmel gekommen ist, essen müssen. Wir wissen, dass wir, wenn wir dann Abendmahl feiern, dass wir nicht etwas nehmen, zu uns nehmen, das sich unter der Segensbitte verwandelt in das Fleisch und in das Blut. Nein, es bleibt Brot. Es bleibt eben Wein, Saft vom Wein. Es ist das, was so ganz natürlich produziert wird. Aber Jesus sagt es seinen Jüngern, bei der Einsetzung des Mahles, als er das Brot gebrochen hat, da hat er das wirkliche Getreidebrot in der Hand, nicht irgendetwas anderes. Als er das Brot gebrochen hat, spricht er: Das ist mein Leib. Jesus identifiziert sich in dem Moment mit dem, was er ganz bewusst seinen Jüngern anbietet. Und als er den Kelch genommen hat, sagt er, und da wusste er auch, dass sein Blut da nicht drin ist, sondern er sagte: Und das ist doch mein Blut. Trinkt es zu meiner Erinnerung. Nehmt es, weil es vergossen wird, zu einer Vergebung der Sünden für viele Menschen. Und warum steht da nicht für alle Menschen? Weil Jesus kein Gießkannenprinzip anwendet. So, jetzt vergieße ich oder werde geopfert am Kreuz, sterbe dort und dann machen wir es einfach mal so. Und jeder wird besprengt und dann sind sie alle gut. Nein. Jesus sagt das hier: Wer zu mir kommt, wer vom Vater gerufen ist, der ist es auch, der an mich glauben kann. Was heißt es nun, vom Vater gerufen? Gibt es da ganz besondere Aktionen, besondere Dinge? Paulus ist nun mal so ein Beispiel. Und es gibt auch in unserer Zeit Menschen, die das so bezeugen, hauptsächlich die aus dem Islam kommen und dann gläubig werden, dass sie wirklich Erscheinungen hatten, wo ihnen Jesus begegnet ist. Und dass sie dann auch den Ruf zum Glauben gehört haben. Aber wenn es heißt, wen der Vater ruft, dann ist das ein Rufen, das durch Menschen geschieht. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott vermahnt durch uns: Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wer diese Botschaft hört, wer das wirklich hört und nicht nur vorhin gesagt und gleich wieder vergessen, nein, wer das wirklich hört, der ist von Gott gerufen. Denn wir, die wir stehen und Gottes Wort verkünden, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir dürfen in seinem Namen bitten, und damit geht die Bitte an jeden Einzelnen, der sein Wort hört, lass dich versöhnen mit Gott. Diese Bitte steht so auch vor uns in unserer Zeit, vor jedem, der Gottes Wort hört. Und wer Gottes Wort hört und annimmt, von dem spricht Jesus, der hat ewiges Leben und er wird ihn auferwecken am jüngsten Tag. Mit dem Tod ist alles aus. Ich habe es auch hier schon mal an der Stelle gesagt. Unsere Vorgängergenerationen, die davor, die haben prinzipiell immer gegen die Verbrennung von Toten gesprochen. Warum ist das? Ich habe auch mit meinem Vater darüber diskutiert. Ich sage, ich sehe da kein Problem, für mich jedenfalls kein Problem, ob ein Mensch nur über die Jahre dann im Erdreich zur Erde wird oder ob er in 5 Minuten zur Asche wird oder ich weiß nicht, wie lange so eine Verbrennung dauert oder ob er im Meer von Fischen gefressen wird oder ob er im Schützengraben irgendwo liegt und eine Granate schlägt ein und da fliegen bloß noch die Fetzen durch die Gegend, spielt für Gott keine Rolle. Warum waren die Alten so dagegen, kann ich gut nachvollziehen. Und ich würde mich auch nicht verbrennen lassen wollen. Ich will es jedenfalls nicht. Was dann mal gesetzlich wird, weiß ich noch nicht. Aber ich will es nicht. Ich will so vor Gott oder in die Erde gelegt werden, wie ich jetzt bin. Auch mit meinen Organen. Aber es war so in der Zeit der Aufklärung, so Mitte des 19. Jahrhunderts, da kam das Motto auf, wir lassen uns verbrennen, dann kann Gott uns nicht finden. Ha. Wir sind dann bloß nur Asche, die wird irgendwo in den Wind gestreut und wie will Gott uns dann wohl finden? Und genau als Gegenpol haben die Gläubigen damals gesagt, das ist nicht gut. Und ich finde es auch nicht gut. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn andere sagen, ich lasse mich verbrennen. Für Gott ist das kein Problem. Denn wenn Jesus sagt, wenn es dann heißt, dass die Erde die Begrabenen hergeben wird, dass das Meer die Toten hergeben wird, was wird denn da im Meer noch sein? Von dem, was wir hier an uns haben? Nichts. Und doch werden alle, die einmal über diese Erde gegangen sind, am jüngsten Tage vor Gott stehen. Egal, ob sie in einem Sarg komplett beerdigt wurden, egal, ob sie in einer Urne, in der Asche, in die Erde gesenkt wurden, ob sie durch Feuer sind ja auch schon viele Leute umkommen, das spielt keine Rolle. Sie werden am jüngsten Tage vor Gott stehen. Und Jesus wird sie alle, ob seine Anhänger oder seine Leugner, wird sie alle auferwecken, aber die einen eben auferwecken am jüngsten Tag zum ewigen Leben. Das, was sich die Menschheit so einredet, mit dem Tod ist alles vorbei, ist Lüge. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus es uns immer wieder sagt, wir müssen in einer ganz intensiven Gemeinschaft mit ihm leben. Nicht nur irgendwie verstandesmäßig, nicht nur, dass wir sagen, na ja, wenn wir einmal die Woche zum Gottesdienst gehen, vielleicht auch alle 2 Wochen oder wie auch immer, dann reicht uns das schon. Nein, wir dürfen ständig mit Gott in Verbindung sein. Thomas, entschuldige mal, wenn ich das jetzt so sage. Thomas hat es mir schon mehrfach gesagt und auch immer wieder gesagt, wenn er morgens zur Arbeit fährt, dann unterwegs betet er, und wenn er aus dem Auto steigt, dann redet er mit Gott bis zu seinem Büro hin. Ist doch kein Problem, ich kann doch mit Gott reden, wann, wo und wie ich will. Es gibt natürlich besondere, und das hatte ich ja letztens auch schon mal gesagt, es gibt besondere Orte, wo wir auch mit Gott reden, wo wir es auch ganz bewusst uns auf das Reden Gottes und auch unser Reden mit Gott einstimmen. Aber wir dürfen überall, wo wir sind, mit Gott reden. Dürfen ihm Dank sagen, dürfen ihm unsere Bitten darbringen, dürfen unsere Empfindungen äußern. Diese Verbindung, das will Jesus nicht nur morgens 2 Minuten oder 3 Minuten, sondern täglich dieses Wissen, Jesus ist mir nahe. Und er wird uns auferwecken zum ewigen Leben. Die Juden, wir haben ja das Manna gehabt, und Jesus sagt, Quatsch, ihr habt das Manna zwar gehabt, das war aber nicht das Brot, für das ihr das jetzt haltet. Denn eure Väter haben es gegessen, 40 Jahre lang in der Wüste. Und ein Großteil des Volkes, die aus Ägypten gezogen sind, trotz Manna sind die in der Wüste gestorben. Und trotz Manna sind auch die, die ins gelobte Land eingezogen sind, gestorben. Wenn das Manna lebendiges Brot von Gott gewesen wäre, wären sie nicht gestorben. Das will Jesus hier ganz klar sagen. Es war eine Gabe Gottes, zweifelsfrei. Aber nicht das Brot, von dem Jesus spricht. Das Brot, von dem Jesus spricht, ist er selbst. Und darum sagt er es auch immer wieder, dass, wenn wir so einigermaßen hingehört haben, muss es uns aufgefallen sein, dass Jesus immer wieder sagt, wer an mich glaubt, wer diese Verbindung mit mir eingeht, wer diese Verbindung zu mir aufrecht hält, wer in dieser Verbindung lebt und bleibt, der hat ewiges Leben. Auch wenn unser Körper hier einmal vergeht. Vielleicht erleben wir es nicht, müssen nicht erleben, wissen wir alle nicht. Aber wenn es anders sein sollte und Gott seinen Zeitplan anders hat, dann dürfen wir wissen, auch wenn wir einmal in die Erde gelegt werden oder wie auch immer, vor Gott sind wir nicht verloren. Er kennt uns, er denkt an uns und er ruft uns zu sich. Die einen zum ewigen Leben, die an ihn geglaubt haben. Eigenartigerweise spricht Jesus hier gar nicht von den anderen. Aber wir wissen, dass die Bibel es uns sagt, die einen zum ewigen Leben und die anderen zum Gericht. Und Gericht bedeutet eben dann auch, in dem biblischen Sinn, dann auch gleich Verdammnis und Verurteilung. Möge es mir und uns immer wieder neu geschenkt werden, in dieser Verbindung, in der lebendigen, leibhaftigen Verbindung mit Jesus zu bleiben, dass wir das auch so spüren und erleben, dass Denken und Handeln Jesu bestimmt auch mein persönliches Leben. Jesus will uns verändern und wir dürfen dieser Veränderung zustimmen. Oder wir sagen, ich mache mein Leben, du kannst machen, was du willst, aber geht mich nichts an. Damit treffen wir die Entscheidung und wir sind die von Gott Eingeladenen. Lasst uns diese Einladung ernst nehmen. Ehe wir zum Abendmahl kommen, wollen wir jetzt noch ein Lied singen.